Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Frühling, Zeit zum Ausmisten. Doch ob das auch für Belege und Dokumente und Bücher gilt, das wollen wir in der heutigen Podcast-Folge erfahren. Zu Gast im Steueraffenstudio ist Steuerexperte Andreas Dahler von der Hofleitinger Steuerberatung. Hallo Andreas.
Ja, hallo, auch meinerseits.
So, wir hören ja heute, wie lange Belege aufzubewahren sind, oder?
Ja, genau, aber nicht nur, wie lange sie aufbewahrt werden sollen, sondern auch in welcher Form die Belege aufbewahrt werden müssen. Und diese Fragen lassen sich vordergründig recht einfach beantworten. Tatsächlich ist die Beantwortung aber nicht so einfach.
Warum ist das jetzt so?
Weil sich die Frage stellt, was alles ein Beleg ist, weil es je nach Rechtsmaterie und Steuermaterie unterschiedliche Regelungen gibt und weil manches gar nicht so konkret vom Gesetzgeber festgelegt ist, sondern von der Finanzverwaltung oder von den Gerichten entwickelt wurde.
Vielleicht zum Einstieg die grundlegende Frage vorab, warum sind Belege überhaupt aufzubewahren?
Es gibt mehrere Gründe. Aus steuerlicher Sicht ist es notwendig, die Geschäftsfälle und damit die Besteuerungsgrundlage nachzuweisen. Gelingt dies nicht, macht man sich, vereinfacht gesagt, strafbar und riskiert, dass das Finanzamt die Besteuerungsgrundlage schätzt. Diese Schätzung ist oft natürlich nicht zum Vorteil des Steuerpflichtigen. Dann gibt es noch weitere Gründe. Beispielsweise sieht auch das Unternehmensrecht vor, dass Unterlagen eine gewisse Zeit aufzubehalten sind. Oder man geht bei Inanspruchnahme einer Förderung Aufzeichnungs- oder Aufbewahrungspflichten ein. Oder man wird in ein Gerichtsverfahren verwickelt und benötigt belastbare Beweise. Oder man will schlicht nachsehen in den Unterlagen der vergangenen Jahre.
Wenn wir uns jetzt mal den Standardfall, sagen wir so, ansehen. Buchhaltungsunterlagen und Jahresabschluss betreffen ja jeden Unternehmer und jede Unternehmerin. Wie sollte hier die Vorgehensweise aussehen?
Die Aufbewahrungspflicht gilt laut Gesetz für Bücher und Aufzeichnungen und dazugehörige Belege. Darunter zu verstehen sind jetzt sehr viele Kategorien. Das sind zum Beispiel Ausgangsrechnungen samt Ausfuhrnachweis bzw. Beförderungsnachweis für Exporte und innergemeinschaftliche Lieferungen. Eingangsrechnungen natürlich. Allenfalls ein Wareneingangsbuch, das geführt wird, Aufzeichnungen aus der Registrierkasse wie Datenerfassungsprotokoll, Startbeleg, Monatsbeleg, Bankauszüge, die Personalabrechnungsunterlagen, Konten, Inventurlisten und die Jahresabschlüsse samt dazugehöriger Dokumentation. Zu den Jahresabschlüssen gehört Einnahmen-Ausgabenrechnung, Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung, Mehr-Weniger-Rechnung, Anlagenverzeichnis und so weiter und so fort. Ebenfalls aufzubehalten sind die Grundaufzeichnungen. Das sind unter anderem Angebote, Lieferscheine, Geschäftskorrespondenz oder sogar Kalender.
Geschäftspost oder Kalender, ich meine, das wird, glaube ich, nicht jeder aufbewahren, oder? Also höre ich heute zum ersten Mal, dass man auch einen Kalender aufbewahren sollte, oder?
Das ist richtig. In vielen Fällen ist das auch nicht nötig. Aber wenn die Grundaufzeichnungen für die Nachvollziehbarkeit von Geschäftsfällen relevant sind, ist die Aufbewahrung erforderlich. Beispielsweise ist das der Schriftverkehr betreffend einen insolventen Kunden oder ein Kalender, der zur Belegbarkeit von Diäten bzw. Tagesgeldern, die man geltend machen will, erforderlich ist.
Und wie lange sind jetzt diese Unterlagen aufzubewahren?
Die Aufbewahrungsfrist beträgt 7 Jahre ab dem Schluss des Kalenderjahres, für das die Verbuchung vorgenommen wurde bzw. auf das sich der Beleg bezieht.
Hättest du dazu ein Beispiel?
Wenn eine Eingangsrechnung datiert ist, zum Beispiel mit 15.05.2015, kann man sie jetzt im Jahr 2023 entsorgen. Wenn es eine Rechnung aus 2016 wäre, muss man sie noch bis Ende 2023 aufbehalten. Wenn man, das war jetzt der Standardfall, wenn man ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr hat, beginnt die Frist am Schluss des Kalenderjahres, in dem das Wirtschaftsjahr endet, auf das sich die Unterlagen beziehen. Das heißt, die Frist wird unter Umständen ein bisschen länger.
Wir reden jetzt immer von Unternehmen. Wie schaut es jetzt mit Privatpersonen aus, die zum Beispiel eine Arbeitnehmerveranlagung machen?
Da ist es ganz gleich. Auch Unterlagen, die Basis für die Arbeitnehmerveranlagung sind, sind für einen Zeitraum von 7 Jahren aufzubewahren. Es gibt dann noch eine Teilfrage, nämlich was dann ist, wenn ein Gerichtsverfahren, ein Abgabenverfahren oder ein Verwaltungsverfahren anhängig sind, dann ist es so, dass die Belege, die dafür relevant sind, aufbewahrt werden müssen, solange das Verfahren läuft.
Es ist schon ein bisschen so herausgekommen, dass neben dieser 7-Jahres-Frist, dass es da auch andere Fristen gibt. Welche sind das und für welche Unterlagen gelten die?
Es gibt eine Vielzahl verschiedener Aufbewahrungsfristen, die zudem sogar einen speziellen Fristbeginn haben können. Einige zähle ich auf. Das sind solche, die wesentlich sind bzw. in Zukunft vielleicht wichtiger werden. Und zwar Unterlagen betreffend Grundstücke sind 22 Jahre aufzubewahren. Relevant ist es vor allem, wenn man eine Immobilie kauft mit Vorsteuerabzug oder sich beim Grundstück von den Anschaffungsnebenkosten die Vorsteuer holt und dann bei der Veräußerung eine Vorsteuerkorrektur vornehmen muss oder will. Über einen Zeitraum von 10 Jahren sind Aufzeichnungen von Plattformen im Zusammenhang mit der Plattformhaftung aufzubewahren.
Das betrifft jetzt Online-Shops oder was betrifft das?
Genau, vereinfacht gesagt Online-Shops, Online-Händler, Online-Marktplätze oder Online-Vermittlungsplattformen. Mhm. Die gleiche Frist von 10 Jahren gilt für Unterlagen im Zusammenhang mit elektronisch erbrachten Leistungen, die an Nicht-Unternehmer in EU-Mitgliedstaaten erbracht werden und für die der Umsatzsteuer-One-Stop-Shop in Anspruch genommen wird. Und für viele wird das jetzt auch relevant, und zwar die Photovoltaikanlage. Wenn man eine Photovoltaikanlage betreibt, mehr als 5000 Kilowattstunden pro Jahr einspeist und dafür die Befreiung von der Elektrizitätsabgabe in Anspruch nimmt, was man in der Regel natürlich will, so sind die Unterlagen dafür 10 Jahre aufzubewahren.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleitinger.at.
Andreas, eingangs wurde ja erwähnt, dass man bei Inanspruchnahme von Förderungen ebenfalls Aufbewahrungspflichten eingeht. Was muss man sich da, welche Aufbewahrungsfristen wären das zum Beispiel? Und bei welchen Förderungen oder allgemein Förderungen?
Also man wird in der Regel die Belege für einen gewissen Zeitraum sowieso aufbewahren, die man für eine Förderung benötigt, weil sie ja auch für das Rechnungswesen relevant sind. Allerdings hat natürlich jede eigene Förderstelle Förderrichtlinien und einen Fördervertrag schließt man auch ab, da können auch Regelungen drinnen stehen. Das heißt, für viele Förderungen gibt es eigene Fristen, eigene Vorschriften, die haben unter Umständen sogar auch einen eigenen Beginn, einen eigenen Zeitpunkt, einen eigenen Startzeitpunkt.
Ja, aber wenn man jetzt einmal zum Beispiel jetzt aktuell die ganzen Covid-Förderungen herannimmt, das heißt, wird das passen, wenn ich da so wie meine anderen Belegedokumente, die einfach 7 Jahre lang aufbehalte und dann zack, entsorge, frühlingsausmisten quasi?
Ja, Frühlingsausmisten ist sicherlich befreiend, aber vielleicht nicht sinnvoll bei Belegen für die Covid-Förderungen. Es gibt verschiedene Fristen, wieder die 10 Jahre ab Ende der Förderungslaufzeit für den Schutzschirm 1 und 2 für die Veranstaltungsbranche. 10 Jahre sind auch aufzubewahren, die Dokumente im Zusammenhang mit der Investitionsprämie, der Kurzarbeitsbeihilfe und dem Härtefallfonds Phase 1. Das alles gilt ab dem Ende des Jahres der letzten Auszahlung. Ansonsten gilt für den Härtefallfonds sowie für Fixkostenzuschuss, Ausfallsbonus und Verlustersatz eine Frist von 7 Jahren.
Andreas, also wir haben jetzt einmal gehört, wie lange aufzubewahren ist und vor allem was aufzubewahren ist. Jetzt will ich zur Frage kommen, wie ist aufzubewahren? Ist eben die Aufbewahrung auch in elektronischer Form möglich und ist diese dann gleichwertig wie in Papierform oder muss alles in Papierform aufbewahrt werden? Beziehungsweise, ich meine, ich glaube, viele Belege existieren ja eigentlich nur mehr in digitaler Form, oder?
Ja, das waren jetzt
Ganz viele Fragen.
viele Fragen auf einmal. Alle Unterlagen, die wir vorher genannt haben, können im Papier aufbewahrt werden. Die Papierform ist ganz allgemein gesagt bei den Behörden am ehesten akzeptiert und bei Bedarf lassen sich diese Papierdokumente ja scannen und versenden. Die Bundesabgabenordnung, die ist maßgebend für die Abgabeneinhebung, ermöglicht Alternativen und normiert dafür einige Voraussetzungen. Die Erfüllung dieser Voraussetzungen ist sicher für viele andere Rechtsbereiche auch ausreichend, aber nicht immer. Eine Alternative, die Bundesabgabenordnung vorsieht, ist eine optische Archivierung, also mit Mikrofilm, Mikrofisch. Das war in Teilbereichen auch lange Zeit gebräuchlich. Heutzutage aber viel wesentlicher ist die elektronische Speicherung auf Datenträgern. Das ist dann möglich, wenn die vollständige, geordnete, inhaltsgleiche und urschriftgetreue Wiedergabe gewährleistet ist. Vollständig, geordnet, inhaltsgleich und urschriftgetreu. Und man muss, falls erforderlich, auch Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die man benötigt, um die elektronisch gespeicherten Dokumente sichtbar bzw. lesbar zu machen.
Also das heißt, wenn man die elektronisch erhaltenen Belege, in der Regel sind das wahrscheinlich PDFs und Dokumente, die man selbst zu einer PDF-Datei scannt und abspeichert, hat man seine Pflichten eigentlich schon erfüllt, oder? PDF-Dateien wird man ja auch in vielen Jahren noch öffnen können.
Ja, das ist richtig, die kann man sicher länger öffnen, aber ein bisschen zu einfach ist es trotzdem, weil die große Herausforderung kommt erst jetzt. Die Vorschriften der Bundesabgabenordnung wurden zu einer revisionssicheren Archivierung hin entwickelt. Das heißt, die Daten sind auf einmalig beschreibbaren Datenträgern oder mittels Archivsoftware oder allenfalls Cloud-Archivierungssystem zu speichern, so dass man anwenderseitig einzelne Daten, Dateien nicht verändern oder löschen kann oder dass man deren Reihenfolge ändern kann. Es genügt also nicht, bloß in Ordnern auf USB-Stick, Festplatte oder Server zu speichern. Bei meiner Buchführung mittels EDV sind die Buchhaltungsdaten in elektronischer Form aufzubewahren und im Fall einer Prüfung zur Verfügung zu stellen. Dann ist noch natürlich jetzt abweichend von den Buchstaben des Gesetzes wichtig, dass man, so würde ich meinen, wesentliche Verträge und Unterlagen von erhöhter Bedeutung jedenfalls im Original, in der Regel ist das in Papier aufbewahrt. Es ist zum Beispiel schon vorgekommen, dass Förderstellen bei Prüfungen die Originalantragsunterlagen mit händischer Unterschrift sichten wollten. Zudem kommt es vor, dass man Unterlagen im Gerichtsverfahren benötigt. Und da ist es so, dass die Beweiskraft des Scans eines Originaldokuments vor Gericht eventuell geringer ist.
Okay, da gibt es ja auch immer die Unterlagen von einem Notar, die ja dann auch immer so schön versiegelt sind oder so schön eingebunden. Also das heißt, am besten die so im Original belassen und nicht auseinanderreißen, Seite für Seite einscannen, damit man halt nicht sagen kann, da wurde eine Seite dazu geschummelt oder so, ne?
Genau, also die wenn Unterlagen genäht sind, dann spricht das auf alle Fälle dafür, dass sie von erhöhter Wichtigkeit sind und die würde ich aufbewahren, solange sie nur irgendwie relevant sein können.
Andreas, kann jetzt der Steuerberater die Belegaufbewahrung eigentlich auch übernehmen? Macht ihr das oder muss das immer persönlich vorgenommen werden? Weil ich gehe mal davon aus, in einem Steuerberatungsunternehmen existieren solche Software und so weiter. Ihr macht auch die Buchhaltung für eure Kunden.
Also grundsätzlich kann der Steuerberater die Belegaufbewahrung übernehmen. Man darf aber als Klient nicht davon ausgehen, dass Belege, die man elektronisch an den Steuerberater übermittelt, sei es jetzt, dass man sie per E-Mail versendet oder dass man sie irgendwo hochlädt, vom Steuerberater ausreichend lange und sicher aufbewahrt werden. Dafür braucht es eine ausdrückliche Vereinbarung. In dem Zusammenhang vielleicht auch erwähnenswert, Dokumente bzw. Dateien, die man dem Finanzamt bereits übermittelt hat, sind trotzdem weiterhin aufzubewahren. Und Originale auf Papier sollte man sowieso nie ans Finanzamt senden. Die werden in zentralen Stellen der Finanzverwaltung gescannt und danach geschreddert.
Okay, das heißt immer nur Kopien ans Finanzamt?
Kopien. Beziehungsweise wenn man Finanz online nutzt, kann man es natürlich auch elektronisch hochladen.
Andreas, hast du jetzt noch abschließende Tipps für uns?
Ich rate auf jeden Fall, Unterlagen eher länger als kürzer aufzubewahren. Im Zweifel sind die Kosten, die man mit der Aufbewahrung hat, in Kauf zu nehmen und vielleicht viel geringer als den Aufwand und die Kosten hat, wenn man etwas vernichtet, das man dann noch braucht. Im begründeten Einzelfall sollte man die Unterlagen weit über die Aufbewahrungsfristen hinaus aufbehalten. Dauersachverhalte von steuerlichem Gewicht sollten viel länger belegbar sein als gesetzlich gefordert. Zum Beispiel, wenn man Verluste hat und dann einen Verlustvortrag in Folgejahren nutzen will. Oder wenn es um Evidenzkonten geht, die Teil von einem Jahresabschluss sein können, ist das sehr wichtig. Vergessen darf man nicht, dass die Belegaufbewahrung im Privatbereich ebenso wichtig sein kann wie im unternehmerischen. Zum Beispiel sollten sämtliche Unterlagen und Belege im Zusammenhang mit der Anschaffung von Immobilien und den wesentlichen Investitionen in Immobilien zeitlich unbegrenzt aufbewahrt werden. Also zumindest für 7 Jahre über die Veräußerung hinaus. Im Vorhinein weiß man schließlich oft nicht, ob man Immobilie selbst bewohnen will, ob man die Immobilie verkaufen will, beziehungsweise man weiß auch nicht, wann wird man sie verkaufen. Das heißt, man kann im Vorhinein auch nicht abschätzen, ob man eine Befreiung von der Immobilienertragssteuer geltend machen kann. Und falls keine Immobilienertragssteuerbefreiung zum Tragen kommt, und man dann keinen Herstellungsaufwand oder Instandsetzungsaufwand nachweisen kann, wird es beim Verkauf unerwartet teuer.
Okay, das heißt, Fazit, aufbewahren, Leute, länger als 7 Jahre und wenn möglich original und auch in Papierform.
Genau, also bei der Aufbewahrung bitte nicht sparen.
Wenn es jetzt dazu noch Fragen gibt, Andreas, wie erreicht man dich am besten?
Ja, am besten an Hofer Leitinger.
Also an die graz@hoferleitinger.at E-Mail-Adresse.
Genau, so ist es.
Und wenn es jetzt Fragen gibt, ihr könnt die uns auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten diese natürlich gern Andreas weiter. Andreas, herzlichen Dank an dich für den Überblick über die Aufbewahrungsfristen. Und danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
Danke, tschüss.
Das war Steueraffe, Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.